Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Freisprechen. Ich bin Capucine und ich bin heute hier wieder mit einer Gästin da, mit der ich über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und ihre eventuellen Probleme spreche. Wir möchten heute unsere Gedanken austauschen zu dem Thema der Anorexie, und zwar ganz spezifisch zu dem Thema der Anorexie ausgelöst durch einen Trauma. Dafür habe ich heute Mia da. Möchtest du dich selber kurz mal vorstellen?
Ja, hi. Genau, ich bin Mia und ich habe eine Essstörung gehabt und die wurde eben nicht durch eine Diät ausgelöst, wie es öfter mal ist eben bei Essstörungen, sondern ich hatte eben ein traumatisches Erlebnis und da hat sich dann am Ende, glaube ich, sehr viel zusammengefunden, auch was vorher schon irgendwie da war. Und daraus ist dann halt letztendlich die Krankheit entstanden, konnte bei mir wurzeln und hat mich ziemlich geärgert.
Wann hast du denn an dieser psychischen Störung gelitten, beziehungsweise wie lange ist das her oder bist du überhaupt schon gesund?
Also ich würde schon sagen, dass ich gesund bin. Das ist jetzt ungefähr, glaube 9 Jahre her, dass das quasi angefangen hat. Und es hat ungefähr 2 Jahre dann gebraucht, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Ich weiß jetzt halt, dass ich wahrscheinlich immer auf mich aufpassen muss und dass es auch immer wieder kommen kann. Aber ich habe da, glaube ich, auch dann in Therapie sehr viel gelernt, eben damit es nicht wiederkommt oder auch um frühzeitig zu reagieren, wenn ich das Gefühl habe, da könnte jetzt gerade was passieren.
Mhm. Das heißt, wie hast du überhaupt gemerkt vor 9 Jahren, dass da gerade irgendwas nicht stimmt? Was ist da passiert?
Es hat tatsächlich so ein bisschen mit einer Appetitlosigkeit angefangen. Also ich habe dann am Ende des Tages gemerkt, oh, ich habe jetzt so einen Apfel und so ein Brot und das war's. Habe ich heute gegessen. Das ist zu wenig. Das ist irgendwie auch nicht ganz gesund. Was ist denn da los? Und von da ging es dann aber, also es ging schleichend zwar, aber es ging trotzdem sehr schnell, dann in Suchtverhalten über. Also es war dann auf einmal wie so ein Wettbewerb mit mir selber, beziehungsweise, also es war so ein bisschen wie ein Wettbewerb mit mir selber, wie lange schaffe ich es denn jetzt ohne Essen? Also das ist total bescheuert und im Nachhinein weiß ich auch wirklich nicht, wie das überhaupt geklappt hat, aber es ist eine Krankheit und von daher ist es, glaube ich, auch müßig dann zu hinterfragen, warum habe ich das nur gemacht? Also also es ging dann halt letztendlich sehr schnell eben dann in diese Richtung, okay, schaffe ich noch eine Stunde ohne Essen und noch eine und noch eine. Und diese Toleranz auch gegenüber einem Hungergefühl wurde immer größer. Und irgendwann war es dann halt auch der Normalzustand, mit so einem richtig aushöhlenden Hunger einzuschlafen.
Das heißt sozusagen, du hast irgendwann gemerkt, oh, ich könnte eigentlich auch weniger essen, es hat irgendwie geklappt heute und hast so eine Art Gefallen daran gefunden, wolltest dich einfach immer mehr herausfordern.
Ja, Gefallen gefunden ist halt, glaube ich, nicht die richtige Wortwahl, sondern es war halt eben irgendwann wie ein Zwangsverhalten. Also ich bezeichne eben diese Anorexie ganz gern wie so den kleinen Teufel im Kopf, der einem halt zuflüstert, wie man sich jetzt als nächstes schaden soll. Also, und am Anfang ist dieser Teufel im Kopf noch so ein bisschen milder gefühlt. Also so, ach komm, ne, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du mal eine Mahlzeit weglässt und wenn du so ein bisschen abnimmst, dann wirst du dich ja auch gut fühlen und so. So ein bisschen diese kleine, miese Verlockung. Aber irgendwann wird dieser Teufel halt gefühlt immer unbarmherziger und dann ist es eher so, ja, du bist es halt überhaupt nicht wert, überhaupt was zu essen. Oder ganz ehrlich, wenn du dran stirbst, wer wird dich denn vermissen?
Und wann bist du dann in Therapie gegangen? Also wann hast du gemerkt, okay, jetzt brauche ich wirklich Hilfe?
Ich glaube, das war so ein halbes Jahr, dass ich gemerkt habe, da ist was falsch. Ich habe halt auch versucht, mich mitzuteilen in einer Art, aber ich wurde halt eben hier und da auch gar nicht gehört, weil ich glaube, ich wusste auch nicht so direkt, ob es dann vielleicht einfach Anstellerei ist oder so. Aber eigentlich hatte ich schon länger das Gefühl, dass das geht in Richtung Anorexie. Also ich habe mich als Teenager sehr viel mit solchen Themen befasst, einfach weil es mich interessiert hat und habe Bücher gelesen und dachte, wie kann man nur? Also ich fand es ganz schlimm, was Leute damit sich veranstaltet haben und habe auf einmal gemerkt, oh, scheiße, diese Muster kenne ich aus Büchern, das ist überhaupt nicht gut. Und habe mich dann halt Freunden mitgeteilt und habe dann auch tatsächlich ziemlich viel Hilfe bekommen. Also Eine Freundin hat mich halt quasi per Telefon bis zu einer Beratungsstelle begleitet und ich musste ein Foto von der Tür machen, damit sie sicher ist, dass ich auch wirklich reingehe, weil die Psyche mag ja Veränderungen nicht so gerne und es hätte dann auch sonst gern passieren können, dass ich einfach wieder umdrehe und gehe, obwohl ich eigentlich ja wirklich auch Hilfe wollte.
Ja.
Genau, und dann von dieser Beratungsstelle bin ich dann weitergeleitet worden zur studentischen Beratungsstelle, da eben beim Zoo. Also, und dann habe ich eine Zeit lang eben mit dieser Therapeutin da beim Zoo vom Studentenwerk gearbeitet, aber es hat halt auf Dauer dann auch nicht gereicht. Also mir wurde dann irgendwann auch aus dem Freundeskreis tatsächlich auch angetragen, ob ich nicht doch nochmal drüber nachdenken möchte, in eine Klinik zu gehen. Und mir wurde auch ein Kontakt hergestellt zu einer Person, die schon in der Klinik gewesen war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, also anders komme ich da, glaube ich, gerade nicht raus. Und bin das dann angegangen, dass ich in die Klinik gehe.
Und da wurdest du dann auch verwiesen von deiner aktuellen Beraterin, also von der Beraterin zu der Zeit, oder hast du das selbstständig einfach gemacht?
Aber ich habe der das mitgeteilt, dass ich das machen möchte, weil das irgendwie so das einzig Sinnvolle zu sein schien. Und sie hat mir dann auch eine Klinik empfohlen. Und da habe ich dann auch selber angerufen, habe da, also man macht so ein erstes Gespräch, wo dann halt auch erstmal ein bisschen geguckt wird, stimmt das mit der Diagnose denn so, was derjenige mitbringt, wo stecken wir denjenigen am besten hin und so.
Ja.
Und genau, dazu habe ich mir dann tatsächlich auch nochmal einen guten Freund mitgenommen, damit ich da auch wirklich ankomme.
Ja.
Genau, und ich bin dann aber auch selbstständig noch zu einer Hausärztin gegangen und habe mir da einen Einweisungsschein geholt und gesagt, ich möchte wieder auf die Füße kommen. Das ist gerade einfach jenseits von Gut und Böse. Also jeder Tag ist einfach so unglaublich anstrengend. Und wenn man eh schon keine Kraft hat, weil man nicht isst, wie soll es gehen? So.
Ja.
Und ja, deswegen war das dann so ein bisschen das Licht am Horizont.
Und du hast jetzt schon von Diagnose gesprochen. Welche Diagnose hast du denn dann bekommen?
Letztendlich war das ein bunter Mix, glaube ich. Also es gab da ja diese Briefe von irgendwie den Ärzten und so, da habe ich nie so genau reingeguckt. Aber was mir halt im Gespräch gesagt wurde, war das dann halt eben posttraumatische Belastungsstörung und davon dann ausgehend Depression und Anorexie.
Hättest du das selber auch so gesehen, dass du eine PTBS hattest, oder warst du nur auf die Anorexie fokussiert sozusagen?
Für mich war tatsächlich die Anorexie so das, was mich ja dann akut einfach am meisten belastet hat. Also deswegen habe ich halt eigentlich erstmal, wenn es irgendwie an so Gespräche ging mit Ärzten oder so, habe ich halt immer erstmal gesagt, das ist Anorexie, ich bin essgestört. Genau, und dass dann da letztendlich auch noch Depressionen eine Rolle spielen und das Ganze noch befeuern und noch viel schlimmer machen, das kam dann tatsächlich erst später und auch so dieses Wissen über PTBS habe ich mir dann eigentlich erst später angeeignet. Und es ist mir halt auch erst später klar geworden, dass da dieses eine Erlebnis, worüber ich ungern im Detail reden möchte, dass das halt eben da schon sehr ausschlaggebend war.
Und kannst du jetzt im Nachhinein auch einen Zusammenhang sehen, warum du dich sozusagen unbewusst mehr oder weniger für die Anorexie entschieden hast als Coping-Mechanismus? Oder würdest du es überhaupt so beschreiben?
Ja, absolut. Also das war ein Coping-Mechanismus. Es war ein, also ich meine, was Anorexia effektiv ist, auch wenn man es vielleicht im Kopf gar nicht so will, ist, dass Anorexia Selbstmord auf Raten ist. Also man lässt sich ja verhungern, effektiv.
Ja.
Und für mich war einfach, ich hatte nach dem Erlebnis Riesenprobleme mit meinem Körper. Ich wollte meinen Körper überhaupt nicht sehen, nicht spüren, nicht. Also ich wollte eigentlich am liebsten, dass es eine Möglichkeit gibt, als Persönlichkeit zu leben ohne Körper. Das wäre in dem Moment mein Traumszenario gewesen. Und ja, dementsprechend ist es dann halt, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar, dass dann gerade da die Anorexie wurzelt, wo jemand seinen Körper hasst, effektiv.
Und hast du dann auch mit Menschen drüber sprechen können? Also ich denke mal, du hast ja jetzt schon gesagt, über das traumatische Erlebnis selbst möchtest du nicht sprechen, aber über die Anorexie kannst du ja relativ frei sprechen. Wie war das, nachdem du erkannt hast, es war ein traumatisches Erlebnis? Konntest du mit anderen drüber reden?
Ja, ich habe versucht, da mit Leuten drüber zu reden. Und ich habe tatsächlich auch, als ich in der Klinik war, in der Einzeltherapie das Thema angesprochen. Und die Dame wollte nicht mit mir drüber reden. Und das hat tatsächlich, glaube ich, die Sache und die Schwierigkeit, das zu verarbeiten, einfach noch erschwert. Also ich glaube, es wäre vielleicht einfacher gewesen. Ich meine, einfach ist das nie, glaube ich, ein Trauma zu verarbeiten. Aber es hätte ein besseres Ergebnis geben können, wenn man das mal so ausdrückt, wenn man früher mit mir darüber geredet hätte, in dem Moment, wo ich auch das Bedürfnis hatte, darüber zu reden. Ich habe dann irgendwann auch noch mal mit jemandem aus dem Freundeskreis geredet und dann hieß es so, ja, wieso, ist doch nicht schlimm. Und dann habe ich mich mit dem Thema auch wieder zurückgezogen, weil ich dachte, okay, dann bin ich halt einfach dumm. Dann habe ich da halt einfach irgendwas fehlinterpretiert und stelle mich vielleicht einfach nur blöd an. Und mittlerweile weiß ich, dass das aber einfach nicht der Fall ist. Ich habe mich nicht blöd angestellt. Es gab da wirklich ein Problem und es hat halt natürlich Spuren hinterlassen.
Und wie war der Verlauf, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich habe es erkannt für mich, ich war nicht die Blöde, sondern es ist richtig, was ich fühle und es ist auch cool, also es darf auch sein.
Das hat lang gedauert tatsächlich. Also ich hatte halt eben eine Ahnung, glaube ich, dass da was schiefgelaufen ist, direkt noch als ich in der Klinik war. Also da war das schon da. Und dann, nachdem ich dann in der Klinik gewesen war, habe ich das eigentlich erstmal nur weggeschoben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich liege da absolut falsch. Und ich habe mir dann Jahre später nochmal eine neue Therapeutin gesucht. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren habe ich mir nochmal eine Therapeutin gesucht und habe der das Thema auf den Tisch geknallt und habe gesagt, so, das machen wir. Nicht hier nochmal Kindheit und so, das habe ich alles bis zum Erbrechen besprochen. Also, weil ich meine, das ist ja jedes Mal wieder. Also dann, ne, bei der Beratungsstelle und dann bei der Therapeutin da vom Studentenwerk und dann als nächstes beim Einzel in der Klinik und dann nochmal bei einer neuen Therapeutin und alle wollen wissen, wie war die Kindheit. Ich verstehe, dass das eine wichtige Basis ist, aber es ermüdet einfach wahnsinnig, dann wieder bei Adam und Eva anzufangen.
Und die neue Therapeutin hat dir dann gut helfen können damit.
Ja, also die hat auf jeden Fall, ja, die hat das gemacht, was ich von ihr wollte, nämlich mit mir über das Thema gesprochen. Es hat sich auch noch mal das eine oder andere lösen können, was total gut ist. Aber ja, ob das Thema 100% irgendwann einfach egal sein wird, da wage ich dran zu zweifeln.
Ja, das ist verständlich. Meistens lernt man damit umzugehen und kann es nicht komplett heilen oder natürlich wieder rückgängig machen.
Ja, also ich weiß halt eben so, wie tief kann ich da reingehen in Erinnerungen und ich weiß aber auch, dass ich das nach Möglichkeit einfach lassen sollte, weil es wirft mich im Zweifelsfall irgendwann wieder um und es bringt mir halt auch nichts.
Und die Therapeutin, die nicht mit dir darüber reden wollte, hast du nachgefragt oder hast du dich irgendwo beschwert, beziehungsweise war das eine also Essstörungsklinik extra spezialisiert oder weißt du, woran das lag?
Also es war eine psychosomatische Abteilung von Krankenhaus. Also das war geteilt in 2 Flure. Auf der einen Seite waren halt die Essgestörten, auf der anderen Seite waren alle anderen. Also auf der anderen Seite halt Leute mit Angststörungen, Depressionen, Bipolar, was da halt eben. Ja. Und die Ärztin war, glaube ich, vor allem auf Depressionen spezialisiert. Also ich habe das halt auch nochmal mit jemandem irgendwann besprochen und meinte, warum hat die nicht mit mir darüber geredet? Und da meinte dann die andere Person, das war wahrscheinlich einfach keine Traumaspezialistin. Und deswegen wollte die da nichts komisch verformen oder so und hat es dann wahrscheinlich deswegen ausgelassen, was für sie wahrscheinlich vom Fachlichen dann total logisch ist und für mich halt scheiße.
Ja, man hätte wahrscheinlich dann irgendwie sich noch jemanden dazu holen müssen oder dich noch an jemanden verweisen können oder so, der halt zusätzliche Unterstützung bietet in dem Thema.
Ja, voll. Also, aber genau, also die Klinik, das war halt dann ja nicht so eine totale Hardcore-Essgestörten-Klinik. Also ich meine, da gibt es ja eben wirklich ja Einrichtungen mit verschärften Regeln, was dann auch je nach Fall, glaube ich, wirklich wichtig sein kann. Und bei mir war das halt eben sehr auf den Menschen bezogen und auch, also es wurde immer sehr viel Gespräch angeboten und das war, glaube ich, auch sehr gut.
Und wie lange warst du denn in der Klinik insgesamt?
Also ich war 2 Mal in der Klinik, das erste Mal 3 Wochen, Also das war so erstmal zum Runterkommen und dann auch zum Kennenlernen, so ein bisschen zum Sondieren, was ist denn da jetzt überhaupt los? Mhm. Und alleine dieses Runterkommen fand ich schon mal wahnsinnig gut. Also kein sozialer Druck und so und einfach mal bei sich sein.
Ja.
Also man durfte auch die erste Woche dann nicht raus, sondern sollte halt einfach entweder im Park sein oder halt eben auf dem Zimmer oder bei seinen Therapien oder im Aufenthaltsraum, aber jetzt nicht ständig durch die Gegend fahren.
Ja.
Genau, und dann habe ich halt dann nach diesen 3 Wochen gemerkt, okay, es ist auf jeden Fall noch sehr viel Bedarf und ich brauche wirklich noch viel Hilfe. Und es hätte auch ein 10-Wochen-Programm gegeben, speziell auf Essstörungen, dann halt zugeschnitten. Aber ich habe dann gesagt, okay, 10 Wochen fand ich dann doch sehr lang und habe dann halt so ein 8-Wochen-Programm gemacht. Und zwischendurch war ich dann, glaube ich, 1 Monat oder so zu Hause und habe versucht, alles so weit auf die Reihe zu kriegen, wie ich es bis dahin dann gelernt hatte, also vor allem auch mein Essverhalten. Und genau, dann bin ich nochmal in die Klinik gegangen für 8 Wochen, also insgesamt dann 11 Wochen war ich in der Klinik.
Und was würdest du sagen, hast du daraus gelernt für dich?
Also ich habe viele Leute kennengelernt mit spannenden Biografien, die halt aber auch einfach von einer Krankheit heimgesucht wurden. Und das hat für mich irgendwie halt auch bedeutet, dass ich auch einfach nur krank bin. Also dass ich dann auf einmal da Leute treffe, denen es ganz genauso geht, die die ganz genau gleichen Gedanken hatten wie ich und genau die gleichen Sorgen und Ängste und teilweise die gleichen Zweifel an sich selbst, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, okay, das ist halt wirklich eine Krankheit. Es ist nicht Dummheit, es ist keine Anstellerei, es ist eine Krankheit. Das fand ich einfach schon mal super wertvoll. Und ja, ich habe halt einfach da sehr viel gelernt darüber, wie ich auf mich selber aufpasse und wie ich Mechanismen erkenne. Also ich kann halt, glaube ich, mittlerweile gut nachspüren, wenn mich irgendwas traurig macht oder so, was es ist, das finde ich meistens ziemlich schnell und das ist auch eben wieder wichtig für mein Essverhalten, also wenn mich was zu lange belastet, dann kann es halt eben sein, dass wieder diese Appetitlosigkeit sich zeigt, da muss ich dann schnell gegengehen, bevor es dann halt eben auch wieder zu diesem Zwangsverhalten wird. Also das Zwangsverhalten gab es jetzt wirklich, wirklich lange nicht. Aber diese kleinen Momente, wo der Magen zumacht, weil irgendwas schief liegt, das kenne ich halt schon. Und ich glaube, das hat mich zu einem sehr lösungsorientierten Menschen gemacht. Also ich glaube, ich bin dann halt auch einfach in vielen Sachen dann auch entspannter geworden und gucke mir an, wofür es sich lohnt, sich aufzuregen und wofür nicht.
Das heißt, du hast alternative Coping-Mechanismen zu der Essstörung oder statt der Essstörung entwickeln können und gelernt.
Ja, also ich glaube, das sind tatsächlich bessere Coping-Strategien, gesündere vor allem, aber eben auch einfach zielführendere. Also für mich ist es wahnsinnig schwer, wenn es ein Problem gibt und es ist vielleicht gar nicht unbedingt mein Problem und ich kann das nicht lösen und nicht angehen und da nicht irgendwas dran machen. Da muss ich mich dann irgendwie mit abfinden und das ist nicht so einfach. Aber wenn es um mich geht und meine Probleme geht, da kann ich eben sehr schnell eigentlich drauf reagieren und mache dann, was irgendwie nötig ist, damit es wieder besser ist.
Und wie beeinflusst deine Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, dein heutiges Leben bezüglich Freunde oder im Beruf oder Familie?
Also eigentlich gar nicht. Also tatsächlich, glaube ich, lebe ich einfach ganz normal. Wenn ich Schoki will, dann gibt's Schoki. Also es gibt tatsächlich ein paar Regeln, das stimmt schon. Ich habe zum Beispiel keine Waage und mir kommt auch keiner ins Haus. Also, weil ich weiß, es ist am Ende nur eine Zahl und im Spiegel sehe ich dann vielleicht 90 Kilo, obwohl auf der Waage irgendwie was anderes steht. Deswegen, ich lasse mich nicht wiegen, ich wiege mich nicht. Also beim Fitnessstudio habe ich mich wirklich mit Händen und Füßen geweigert, da auf eine Waage zu steigen. Der war dann auch super sensibel, der Trainer mit mir. Aber ich habe halt gesagt, also ich will nicht wissen, was ich wiege und ich will erst recht keine Körperfettanalyse.
Ja.
Und ja, auch als ich den Blinddarm rausgekriegt habe, war es dann auch so, ja, wie viel wiegen Sie denn? Ich so, ja, keine Ahnung. Also, ich habe eine Magersuchtgeschichte, ich wiege mich nicht, bin ich wahnsinnig oder was? Und dann haben die halt irgendwie geschätzt für die Anästhesie, wie viel es denn so ist. Genau, und Leitprodukte sind tabu. Also ich habe halt eben in der Zeit mich zum Beispiel gern, das war dann leider so ein Tipp von so einer Pro-Anna-Seite, wo ich irgendwann dann mal drauf geraten bin. Und dann habe ich mich gern mal an Cola Light und sowas festgehalten. So eine trügerische Sicherheit von, da werde ich nicht fett von, was absoluter Quatsch ist. Aber deswegen, Light-Produkte kommen ja auch nicht ins Haus. Und wenn ich Schoki will, gibt's Schoki.
Das ist sehr gut. Aber deine Beziehungen sozusagen zwischenmenschlich beeinflusst das eigentlich gar nicht. Also es ist nicht so, dass du das Bedürfnis hast, das erstmal jedem zu erzählen oder dass da irgendwie Schwierigkeiten gibt im Verhalten oder sowas.
Nee, also tatsächlich, wenn irgendwer nachfragt, dann erzähle ich den Teil schon. Das traumatische Erlebnis lasse ich oft aus, beziehungsweise meistens, weil es einfach sehr anstrengend ist. Aber jetzt so, ich finde es ehrlich gesagt spannend, also ich habe neulich mit einer Kollegin über solche Themen gequatscht für ein Projekt und dann hatte ich halt irgendwann gesagt, ja, und Anorexie ist ja auch gar nicht mal so fun. Und sie war so, ach Mensch, hast du da Erlebnisse und hier und da? Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, also ich war halt magersüchtig. Und sie, oh Gott, oh nein. Und ich war so, ist ja gut jetzt. Also ich habe hier gerade mein Schokocroissant vor mir liegen. Es ist alles in Ordnung. So seltsam, dass dann manchmal Leute glauben, das wäre noch sehr aktuell. Und dann fragen, und hast du in der Mittagspause was gegessen? Und ich bin so, also mein Bäuchlein kommt nicht von ungefähr. Also ist schon alles in Ordnung gerade. Und wenn nicht, dann kümmere ich mich selber drum.
Ja, ich glaube, von außen ist es super schwierig, damit richtig umzugehen. Und ich frage mich, ob es ein richtig überhaupt gibt. So.
Ja, ich glaube, da ist dann auch einfach jeder auch nochmal anders. Ja. Also ich meine, es gibt Leute, die schreiben Bücher drüber mit ihrem eigenen Namen und ihrem eigenen Gesicht. Und es gibt Leute, die erzählen nie jemandem, dass sie damit mal Probleme hatten.
Ja.
Und ja, und dann gibt's halt mich.
Du scheinst jetzt auf jeden Fall, wie du sagst, wieder einigermaßen happy und gut im Leben zu stehen. Und deswegen frage ich dich, hast du Tipps für Menschen, die eben vielleicht nicht wissen, wie damit umgehen von außen, aber auch Menschen, die selber betroffen sind?
Also von außen würde ich sagen, grundsätzlich kann man erstmal nachfragen. Wenn man jetzt hört, dass da jemand mal eine Geschichte mit hat und so. Aber ich glaube, da muss man auch gucken, wen man vor sich hat. Also was mich angeht, ich habe da kein Problem mit, wenn da jemand fragt. Also dann kommen Leute auf einen zu und sagen, Gott, ich fühle mich jetzt so dumm, weil ich weiß jetzt nicht, was ist denn jetzt der Unterschied? Anorexie, Bulimie, Binge-Eating, was weiß ich. Aber da habe ich kein Problem mit, das dann auch ein bisschen zu erklären und da auch einfach ein bisschen aufzuklären, weil es ist ja nun mal auch ein Stück weit gesellschaftsgemacht, das Problem. Genau, und für Leute, die eben das Gefühl haben, da ist irgendwas, da läuft was falsch, sich Hilfe zu suchen, ist halt wirklich keine Schande. Und ich glaube, ich bin ein sehr viel glücklicherer Mensch dadurch, dass ich mich in der Therapie selber so gut kennengelernt habe und eben auch an Selbstbewusstsein gewonnen habe, meine Selbstfürsorge in den Griff gekriegt habe, also in der Form, dass ich eben wirklich Fürsorge für mich selbst betreibe. Ja. Und mir einfach selber vertraue, dass ich am besten weiß, was gut für mich ist. Also ich glaube, es kann einem auch, abgesehen davon, dass man eben wieder gesund wird, kann es einem viel fürs ganze Leben einfach bringen. Und einfach, die Persönlichkeitsentwicklung nochmal voranbringen und eben, dass man einfach sehr stark weiß, wer man ist. Und von daher würde ich einfach immer raten, einfach mal bei einer Beratungsstelle fragen, ob man sich mal ausquatschen kann oder eben einen Therapeuten suchen. Also die ersten 5 Sitzungen sind glaube ich, bei manchen Therapeuten kostenlos und man sondiert dann erstmal und guckt, ob man überhaupt, ob die Chemie stimmt.
Ja.
Und von daher hat man da auch einfach nicht viel zu verlieren. Und man muss ja nicht direkt alles auspacken, was man so mit sich rumschleppt, sondern man kann halt auch irgendwo anfangen und sich dann vortasten.
Ja.
Ja, lieber einfach einmal zu viel sich da austauschen und mit einem Experten reden, als einmal zu wenig.
Ja, und vielleicht auch so, wie du es getan hast, sich Freundin oder Freund mitnehmen, die einen begleiten, damit man wirklich hingeht. So.
Ja, absolut. Also wenn man so das Gefühl hat, da ist wirklich was los, dann ist wahrscheinlich auch irgendwas los. Da sollte man seinem inneren Gefühl schon auch vertrauen. Aber natürlich gibt es dann eben immer mal wieder Mechanismen, die spielen einem dann Streiche und da ist es dann gut, wenn man dann auch eine Vertrauensperson hat.
Ja, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit und dass du uns das alles erzählt hast. Und dann verabschiede ich mich hiermit und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
War schön. Danke dir.